BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch zwischen den Jahren wieder mit dabei sind. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Freunde und Familie. Heute geht es um den zweiten Teil unseres Jahresrückblicks. Themen sind die Veränderungen durch Donald Trump, die Geopolitik, die Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit von Europa, die Geldordnung vom Euro bis zur Frage, ob der US-Dollar seine Vormachtstellung verteidigen kann oder nicht, aber auch Schulden, Innovation und Zukunftstechnologien. Ein breites Themenspektrum, welches widerspiegelt, wie spannend 2025 gewesen ist. Ich denke, der Rückblick lohnt sich. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt, also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester Retailbörse. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Die marktüblichen Spreads allerdings können wie bei anderen auch anfallen. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Vergangene Woche haben wir uns intensiv mit den hausgemachten Problemen Deutschlands beschäftigt. Mit dem geplatzten Traum vom reichen Land. Heute weiten wir den Blick. Denn während wir uns in Deutschland oft nur mit uns selbst beschäftigt haben, hat sich die Welt um uns herum radikal verändert. Und das nicht unbedingt zu unserem Vorteil. Wir leben in einer Welt der geoökonomischen Fragmentierung. Das Jahr 2025 markierte die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Es war der Beginn neuer Handelskriege und das endgültige Erwachen Europas aus seinen Träumen. Hin zu einer Realität, in der wir plötzlich kriegstüchtig werden müssen, wie es der Verteidigungsminister auf den Punkt brachte. Wir blicken in dieser Folge natürlich darauf, aber auch auf den Dollar, der wackelt, auf die Schuldenberge, die immer weiter wachsen, aber auch auf Innovationen, die doch Hoffnung machen, dass es der Menschheit bald noch besser ergeht. Lassen Sie es uns heute im Teil 2 des Jahresrückblicks Revue passieren. Der erste Themenblock der zweiten Ausgabe ist die Ära Donald Trump 2.0. Protektionismus und Geopolitik.
Good evening, America. 11 months ago, I inherited a mess and I'm fixing it. I've restored American strength, settled 8 wars in 10 months, destroyed the Iran nuclear threat and ended the war in Gaza, bringing for the first time in 3,000 years peace to the Middle East. And secured the release of the hostages, both living and dead. I've secured a record-breaking $18 trillion of investment into the United States, which means jobs, wage increases, growth, factory openings, and far greater national security. Much of this success has been accomplished by tariffs. My favorite word, tariffs, which for many decades have been used successfully by other countries against us. But not anymore. 1 year ago, our country was dead. We were absolutely dead. Our country was ready to fail, totally failed. Now, we're the hottest country
anywhere in the world. And that's said by every single leader that I've spoken to over the last 5 months. When the world looks at us next year, let them see a nation that is loyal to its citizens, faithful to its workers, confident to its identity, certain to its destiny, and the envy of the entire globe. We are respected again like we have never been respected before. To each and every one of you, have a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all.
Das dominierende Thema des Jahres war zweifellos die Rückkehr von Donald Trump. Viele in Europa hofften bis zuletzt, es handele sich bei ihm nur um Betriebsunfall der Geschichte. Im August erklärte uns dann Professor Rüdiger Bachmann, warum der Trumpismus in den USA viel tiefer verwurzelt ist, als wir wahrhaben wollen und weshalb wir uns darauf einstellen müssen.
Also meine These ist ja, dass man den Trumpismus nicht als monolithische Strömung begreifen kann. Ich sage aber auch ganz klar, dass es einfach auch ein sozusagen Restzufall ist oder ein Rest Irrationalität, den man nicht mehr rationalisieren sollte. Ja, in Deutschland, ich auch, das ist eben Berufskrankheit von Professoren, Journalisten. Wir versuchen immer alles zu rationalisieren, immer alles irgendwie noch zu erklären, aber man muss, es gibt ja ein sozusagen ein irreduzibles Moment von Zufall, von eigentlich ein Fall für den Psychiater. So muss man es einfach mal klar machen, würde ich sagen, ja. Aber wichtig zu verstehen ist, dass es keine monolithische Bewegung ist, sondern dass er bündelt, dass er es geschafft hat, durch sein, in der Tat dann, ja, würde ich sagen, elektorales, sollen wir das Wort Genie verwenden? Weiß ich nicht, aber durch sein elektorales Talent. Bestimmte antiliberale, antirepublikanisch-demokratische Bewegungen in den USA, die so bisher irgendwie so unter der Decke waren, in akademischen Nischen, im Internet-Ecken Dasein gefristet haben, ja, nach vorne zu bringen und eine Koalition zu schmieden im politischen Jargon. Und wenn man mal verstanden hat, dass es eben diese Bewegung nicht monolithisch ist, sondern es eben diese ja durchaus auch widerstreitenden Strömungen, die aber trotzdem, wie gesagt, ein antiliberales Element haben. Das ist sozusagen die eine Klammer, die ideologische Klammer. Die andere Klammer ist einfach die Führerfigur Trump und die Kleptokratie. Wenn es ums Geld geht, sind sie sich dann immer alle einig. Also es gibt sozusagen zwei Klammern inzwischen diesen heterogenen Bewegungen. Aber nichtsdestotrotz ist es eben heterogen. Das hilft uns zu verstehen, warum der Trumpismus inhärent eine Instabilität hat und eben dann eine Erratik hat. Weil sie zwar einerseits zusammengehalten werden durch die Führerfigur Trump, auf der anderen Seite ist diese Führerfigur Trump selber so, sagen wir mal, ideologisch dann doch vielleicht leer, dass eben immer der Letzte, der drin war, der Letzte, der das Ohr hatte, möglicherweise dann die jeweils aktuelle Entscheidung bestimmt. Dann wird auch wieder mal zurückgerudert, die wird korrigiert. Und das erzeugt sozusagen nach außen hin dann phänotypisch dieses Bild der Erratik. Also nicht nur ein Bild, das ist eine fundamentale Erratik, eine fundamentale Unsicherheit, was natürlich, wenn es irgendeine Bananenrepublik in Afrika wäre, auch schlimm, aber irgendwie für die Welt beherrschbar ist. Aber wenn das natürlich die wichtigste Nation der Welt sozusagen so geführt wird, ist das natürlich nicht nur für die USA schlecht, sondern für die Welt.
Die US-Regierung setzt bekanntlich auf America First. Und das bedeutet vor allem Zölle. Im April erlebten wir, was passiert, wenn die USA ernst machen. Professor Gabriel Felbermayr vom Wirtschaftsforschungsinstitut in Wien warnt in Folge 289 eindringlich vor der Spirale, die durch den Zollhammer in Gang gesetzt wird. Die Gefahr ist nicht nur der Zoll selbst, sondern die Reaktion der anderen Staaten.
Dieser amerikanischen Zollpolitik, der wohnt schon ein gewaltiges Risiko inne, nicht? Es kommt jetzt sehr, sehr, sehr darauf an, wie die anderen Länder reagieren. Richtung Amerika reagieren, aber auch untereinander. Denn jetzt natürlich, die Europäer sehen Zölle gegenüber den USA, die Chinesen, viele Japaner sehen noch höhere Zölle gegenüber den USA. Und das führt vermutlich schon dazu, dass in Europa die Importe aus diesen noch stärker belasteten Ländern zunehmen. Was machen wir jetzt? Erhöhen wir da die Zölle jetzt gegenüber Taiwan, Vietnam, Bangladesch, Kambodscha, China, Japan? Nicht? Also die Frage ist, entsteht sozusagen aus diesem amerikanischen Anstoß auch ein Zollkrieg zwischen Ländern, die bis jetzt sozusagen eigentlich gar nicht aktiv involviert sind. Also ist diese Spirale eine, die nicht nur zwischen USA und den anderen Ländern, sondern auch überhaupt multilateral ins Laufen gerät. Ist diese Spirale da oder nicht? Und dann muss es jetzt wirklich maßvoll und verantwortungsvoll zugehen, damit man vermeidet, dass die Weltwirtschaft in eine größere Krise rutscht.
Dass solche Spiralen fatal enden können, lehrt uns die Geschichte. In Folge 301 als die Drohungen noch Drohungen waren, sprach ich mit der Wirtschaftshistorikerin Kirsten Wandschneider über die 1930er Jahre und die Smoot-Hawley-Zölle. Ihre Warnung ist heute aktueller denn je. Handelskriege haben am Ende nur Verlierer.
Wenn wir in die Geschichte zurückgehen und also den Smoot-Hawley-Zoll, also den Zollakt von 1930 in den USA anschauen, in Bezug auf diese bilateralen Handelsströme. Und was wir da finden, ist, dass im Schnitt die um ungefähr 25% einbrechen. Und interessanterweise eben nicht nur für die Länder, die wirklich auch dann Zölle erheben, sondern auch für Länder, die das nur androhen. Wenn Sie so fragen, was sind die Lehren, die man direkt aus unserer Forschung ableiten kann, dann ganz klar diese Vergeltungsmaßnahmen nicht unterschätzen. Ja, also auch eine große Volkswirtschaft wie die USA muss mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen. Handelskriege sind teuer, Währungskriege sind teuer. Der Einbruch von Handel trägt auch dann zum Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Aktivität bei. Ich glaube, diese Kosten sollte man nicht unterschätzen.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass Wirtschaftskriege eher die Regel sind und nicht die Ausnahme. Das erklärte Professor Werner Plumpe in Folge 306. Er kommt zur nüchternen Feststellung, Handelskriege sind die Normalität.
Die wirtschaftlichen Rivalitäten zwischen Staaten, also das, was wir als Kern moderner Handels- und Wirtschaftskriege sehen, das ist eigentlich der Normalzustand, das ist der Normalfall. Und wenn das nicht reguliert wird, also keine Ordnung gibt, nach denen das jetzt ablaufen soll, dann hat das eine gewaltige Eskalationsdimension. Und wir kennen ja Phasen, in der es eben diese Regulation oder diese Ordnung nicht gegeben hat, vor allen Dingen eben bis zu den Napoleonischen Kriegen, aber auch in der Zeit des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Da können solche Wirtschaftskriege und wirtschaftliche Auseinandersetzungen, solche Konkurrenzen sehr schnell sehr gewaltige Eskalationspotenziale entfalten. Das kann in eine eskalative Situation führen, dass man das Gefühl hat, der Wandel ist so stark, dass er diejenigen sehr befördert, mit denen wir gar keine guten Beziehungen haben wollen und politisch auch keine guten Beziehungen haben. Wie können wir uns gegen die wehren? Was können wir da tun? Das kann eine entweder gewaltsame Aussage sein oder es kann nach in andere Richtung gehen. Das ist das Problem, mit dem wir im Moment konfrontiert sind.
Womit wir zu Themenblock 2 kommen. Sicherheit und Verteidigung. Europas Erwachen. Handelskriege sind teuer, aber echte Kriege bedrohen die Existenz. 2025 war das Jahr, in dem wir erkennen mussten, wir in Europa sind nackt. Die russische Kriegswirtschaft brummt, während wir hier noch Bestellformulare ausfüllen. In Folge 304 legte Professor Guntram Wolf den Finger in die wohl schmerzhafteste Wunde. Unsere Rüstungsindustrie ist zu langsam, zu teuer und zu bürokratisch. Und Russland ist wirtschaftlich stärker, als wir es uns eingeredet haben.
Ja, die meisten internationalen Vergleiche von volkswirtschaftlichen Größen finden einfach, man vergleicht einfach den Dollarwert oder den Eurowert einer Ökonomie. Und da ist die deutsche Volkswirtschaft tatsächlich viel größer als Russland. Und Russland ist eher die Größe von Spanien, also eine relativ kleine Volkswirtschaft. Das Problem ist aber, dass diese Aussage nur begrenzt relevant ist, insbesondere in einem Setting, in dem es darum geht, Kriegstüchtigkeit einzuschätzen. Denn es geht ja nicht darum, wie viele Dollars sie verdienen, sondern wie viel sie mit den Dollars kaufen können. Und das ist das in der Ökonomie, das Kaufkraftparitätsprinzip. Und man kann also sozusagen berechnen, nicht wie viel man produziert in Dollarn, sondern wie viel man mit diesen Dollarn im Heimatland kaufen kann. Und im militärischen Bereich ist das ganz besonders relevant, denn sie kaufen Waffen und Russland kauft Waffen ja vor allem bei sich selber. Und wenn sie diese Waffen sehr billig produzieren können, dann ist eine volkswirtschaftliche Kraft von der Größe Spaniens auf einmal um einiges größer als die Deutschlands. Denn die Panzer, die Artillerie, alles in Russland kostet einfach wesentlich weniger. Aber der entscheidende Punkt scheint mir tatsächlich zu sein, die Skaleneffekte. Also das heißt, Russland produziert inzwischen seit Jahr 2022 wirklich immer mehr jedes Jahr und macht das inzwischen industriell. Das heißt, es wären 1500 Panzer pro Jahr in irgendwelchen riesigen Fabriken produziert in Russland und nicht so wie in Deutschland 100 Panzer in 5 Jahren.
1500 Panzer in Russland verglichen mit 100 bei uns. Das ist natürlich eine bittere Realität. Wir brauchen Geld, viel Geld. Die Frage ist nur, wie können wir das finanzieren? Wir wissen ja, einige Staaten, wie beispielsweise Frankreich, kämpfen schon jetzt mit Haushaltsproblemen. Rob Murray, ein Experte für NATO-Verteidigungspolitik, stellte im März eine innovative Lösung vor. Eine Verteidigungsbank. Diese wäre ein Weg, privates Kapital zu mobilisieren, das sich bisher wegen der ESG-Regeln und Compliance-Vorgaben nicht in die Rüstungsindustrie traut.
Going back in history, most wars are fought on credit. That's not abnormal.
Wenn man in die Geschichte zurückblickt, werden die meisten Kriege auf Kredit geführt. Das ist nicht ungewöhnlich. Meine Idee, an der ich seit 7 Jahren arbeite, ist die Idee einer Defense Security and Resilience Bank. Und diese Worte sind wichtig, denn Verteidigung plus Sicherheit ergibt Resilienz. Und es geht nicht einfach nur um den Kauf von Waffen und Ausrüstung, obwohl es absoluter Teil davon ist. Es geht darum, sicherzustellen, dass wir eine widerstandsfähige Infrastruktur haben, dass wir nicht völlig von einer Pipeline für Energie oder einem Datenkabel unter dem Meer oder was auch immer abhängig sind.
Aber wie genau oder was wären die Voraussetzungen, damit ein Staat sich bei der Bank verschulden kann?
So let's say for example, Germany wants to borrow 5 billion euros to buy some submarines.
Ja, nehmen wir zum Beispiel an, Deutschland möchte sich 5 Milliarden Euro leihen, um ein paar U-Boote zu kaufen. Das Geld wird für diese militärischen Anschaffungen verwendet. Wir wollen das Projekt in, ich weiß nicht, 5 Jahren oder zu einem anderen Datum fertigstellen. Und was passieren würde, ist, dass die Bank sagen würde, okay, das ist großartig. Sie müssen sicherstellen, dass sie diese technischen Standards einhalten. Sie müssen sicherstellen, dass die Interoperabilität mit anderen Nationen dort ist, wo sie sein muss, und wir werden das von Dritten beurteilen lassen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir diese Meilensteine im 1., 3., 5. und 7. Jahr oder so erreichen. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie der Bank Geldstrafen zahlen. Und der Grund, warum ich das sage, und das mag ziemlich hart klingen, ist, dass dies die Art von Anreiz ist, die Beschaffungsbehörden brauchen. Denn wenn sie dafür haften, dass sie nicht rechtzeitig an eine internationale Bank liefern, dann können sie sicher sein, dass die Kultur, und das ist eine der größten Herausforderungen, in diesen Agenturen in die richtige Richtung gelenkt wird. Wenn wir uns nur die NATO-Länder ansehen von den 32, haben nur 7 ein AAA-Rating. Das bedeutet, dass 3/4 dieser Länder zu Zinssätzen Kredite aufnehmen könnten, die sie im Inland nicht aufnehmen könnten.
You know, 3/4 of those countries would be able to borrow at rates they would not be able to do domestically.
An dieser Stelle noch ein Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die zum Jahresende überlegen, sich besser zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen zu informieren. Wenn Sie noch kein Handelsblatt-Abo haben, können Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven ein H+-Vorteilsangebot finden. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich von der journalistischen Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu Themenblock Nummer 3. Geld und Schulden, das Ende der Illusionen. Wir rüsten auf, wir subventionieren, wir retten. Und das alles auf Pump. Und zwar nicht erst jetzt, sondern schon seit Jahren. Die Schuldenberge in der westlichen Welt sind auch 2025 weiter angewachsen. Vor allem in den USA und Frankreich. Kann das gut gehen? Ist das nachhaltig? Sicherlich nicht. In Folge 338 sprach ich mit keinem Geringeren als mit Kenneth Rogoff von der Harvard University über die Zukunft des Dollars. Er ist der Mann, der einst sagte, this time is different, beziehungsweise sagte, wann immer man das sagt, ist es eben nicht different, sondern die nächste Krise steht unmittelbar vor der Tür. Dieser Mann sagte also, die US-Schulden sind außer Kontrolle und die Dominanz des Dollars ist nicht mehr in Stein gemeißelt.
We have debt that's out of control. Neither political party has any incentive to bring it in. The U.S. is running a 4% primary deficit right now on top of the 3% that's interest. And oh, maybe it'll turn out to only be 3 with growth or tariffs. So it's very big. There's no incentive to rein it in.
Die US-Schulden sind außer Kontrolle. Keine der beiden Parteien hat irgendeinen Anreiz, dagegen zu steuern. Das Haushaltsdefizit liegt bei rund 4%. Hinzu kommen 3% Zinslast. Solche Ungleichgewichte verschwinden nicht von selbst. Wahrscheinlicher ist, dass die langfristigen Zinsen allmählich steigen, bis ein externer Schock kommt. Ein Konflikt mit China, eine neue Pandemie oder eine Klimakatastrophe. Dann wird der politische Druck wachsen, die Unabhängigkeit der Notenbank aufzuweichen und Inflation zuzulassen.
Something, a climate catastrophe, something I can't even imagine, that requires a massive increase in spending and puts a lot of pressure on the government budget. They're going to get some cold water. I think there will be pushback. I don't think the appetite is infinite. And that's when there'll be a lot of pressure to undermine Federal Reserve independence and have inflation. And I think there's modern technology with digital currencies. Blockchain provides an easy path for Europe and China to build their own back office, to weaken the U.S. grip. And I think that's going to happen faster than you can blink.
Ein Backoffice für den Euro, um sich vom Dollar zu lösen, das klingt natürlich sehr gut in den Ohren der Europäer. Aber wie realistisch ist das überhaupt? Steffen Murau erklärte uns im Juni in Folge 299, dass das globale Finanzsystem ein komplexes Netzwerk aus Bilanzen ist. Ein Web of Interlocking Balance Sheets. Und in diesem System kann man nicht einfach den Schalter umlegen.
Die Grundannahme der Forschung von mir ist zu sagen, wir haben dieses Global Web of Interlocking Balance Sheets und in dem passieren Dinge, in dem wird zum Beispiel die Eurozone geschaffen, in dem versuchen Staaten sich zu verschulden, in dem wollen Staaten Dekarbonisierung finanzieren oder Kriege, in dem passieren ständig Krisen. Und letztlich, was wir verstehen müssen, ist, welche Mechanismen da stattfinden in diesem Web of Interlocking Balance Sheets. Ja, also das zu analysieren, mache ich eben in verschiedener Hinsicht. Und wenn wir über den Euro und Dollar sprechen, über Geld, auch über Staatsschulden, das ist immer Bilanzzusammenhänge, ja. Und Bilanzen, wenn wir über Bilanzzusammenhänge nachdenken, dann reden wir über Kreditinstrumente. Und Kreditinstrumente haben zu tun mit Assets und Liabilities, also Forderungen und Verbindlichkeiten. Und wer da Forderungen und Verbindlichkeiten hat, mit wem, das ist eigentlich ein komplexes, adaptives System, das wir gar nicht wirklich überblicken, das niemand wirklich geplant hat, das auch niemand so richtig kontrolliert, aber das weltumspannend ist.
Niemand kontrolliert es wirklich. Und doch verlassen wir uns darauf, dass wir uns immer weiter verschulden können. Daniel Lacaille warnt uns im September eindringlich vor der Free-Lunch-Mentalität in Europa. Sein Befund, Staatsausgaben schaffen kein Wachstum.
Number one, government spending does not create economic growth.
Erstens, Staatsausgaben schaffen kein Wirtschaftswachstum. Die Tatsache, dass der Staat das BIP durch Staatsausgaben und Schulden aufblähen kann, bedeutet nicht, dass Staatsausgaben der Motor des Wachstums sind. Eher das Gegenteil. Das Wachstum einer Wirtschaft kommt von Sparen und Investieren, nicht von Ausgaben und Schulden. Daher ergibt die Idee, dass die Lösung für Europa oder die deutsche Wirtschaft in höheren Staatsausgaben und einer höheren Staatsverschuldung liegt, absolut keinen Sinn und ignoriert völlig die Gründe, warum der Euroraum und Deutschland sich nicht im Wachstumsmodus befinden.
Aber kann man nicht sagen, dass das hohe Wachstum in den USA auch eine Folge der deutlichen Defizite ist, die der Staat dort macht?
Absolutely not. That is a big mistake. In fact,
ganz und gar nicht. Das ist ein großer Fehler. Tatsächlich kann man sagen, dass die USA trotz des enormen Defizits wachsen. Die Vorstellung, dass Defizitausgaben das Wachstum unterstützen, ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das ist eben das Problem. Die Leute schauen auf das Ergebnis. Die Vereinigten Staaten wachsen mit 2,5%.
This is the problem. No, people look at the result. The United States is growing 2.5%. Okay?
Und dann muss das daran liegen, dass sie ein sehr großes Defizit haben. Nein, das große Defizit ist ein Problem. Es ist nicht der Grund für das Wachstum. Der Grund für das Wachstum liegt darin, dass es eine viel produktivere Wirtschaft ist.
Und was sollten wir jetzt tun, um das Schuldenproblem zu lösen?
Das ist ganz einfach. Wir müssen aufhören zu glauben, dass die Regierung uns kostenlose Dinge geben wird, was sie von vornherein nicht tut. Das Problem Frankreichs ist absolut offensichtlich. In jeder Krise erhöht die französische Regierung die Ausgaben. Und wenn die Krise vorbei ist, reduziert sie die Ausgaben nicht.
And when the crisis is over, doesn't reduce spending.
Die Menge an völlig unsinnigen Ausgaben der Länder im Euroraum ist so gewaltig. In der wirtschaftlichen Analyse lesen wir kaum etwas über diese Milliarden, die monatlich für Dinge ausgegeben werden, die absolut keine wirtschaftliche Rendite bringen. Absolute Absurditäten. Die einzige Lösung ist also, die Staatsausgaben zu reduzieren.
So, the only solution is to reduce government spending. It may not be comfortable, but we have seen in Europe and not in easy countries in Greece.
Es mag also nicht angenehm sein, aber wir haben in Europa und in nicht ganz einfachen Ländern wie Griechenland und Portugal Parteien gesehen, die gehandelt haben. In Griechenland waren es die Konservativen. In Portugal waren es die Sozialdemokraten, die hervorragende Arbeit geleistet haben, um die Dinge tatsächlich wieder in Ordnung zu bringen, umsichtiger zu sein, eine angemessene Balance zwischen dem Sozialstaat und dem Wirtschaftswachstum herzustellen und die Ungleichgewichte abzubauen. Es gibt also nur drei Länder in Europa, die das Euro-Projekt tatsächlich gefährden, weil sie schlicht und einfach jede Art der Reduzierung der Staatsausgaben ablehnen. Und zwar nicht nur das, was ich hier genannt habe, sondern jede Art der Reduzierung.
Reject any, not just what I am saying, but any type of reduction in government spending.
Und wenn wir auf die aktuellen Prognosen bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland in den kommenden Jahren blicken, sehen wir, er ist mit seiner Auffassung nicht alleine. Trotz Rekordschulden dürfte das Wachstum in Deutschland auch in den kommenden Jahren mehr als enttäuschen. Und was passiert, wenn es uns nicht gelingt, die Verschuldungsspirale zu stoppen? Da hilft der Blick in die Geschichte. In Folge 291 habe ich mit dem Historiker Dr. Michael Sonninger vom King's College in Cambridge über die Lehren aus der Französischen Revolution gesprochen. Vor revolutionären Zeiten hieß die Folge. Ich hoffe, wir befinden uns heute nicht ebenfalls vor revolutionären Zeiten.
It is certainly the case that French finances were not in the best of conditions in 1787.
Es ist sicherlich so, dass sich die französischen Finanzen in den Jahren 1787, 88 und 89 nicht in bester Verfassung befanden. Und die gängige Denkweise dazu ist tatsächlich, dass die französische Monarchie im Grunde bankrott und im Wesentlichen nicht in der Lage war, ihre Staatsschulden zu bedienen. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht eine Denkweise über Staatsschulden, die im 18. Jahrhundert weitaus weiter verbreitet war als, wie ich annehme, bis vor relativ kurzer Zeit, dass es für Staaten und ihre Regierungen jederzeit möglich ist, ihre Schulden nicht mehr zu begleichen und die Zinszahlungen auf die angehäuften Schulden einzustellen.
This was a very widely discussed subject in the 18th century.
Dies war im 18. Jahrhundert ein viel diskutiertes Thema und wurde insbesondere mit der britischen Politik sowie mit den Überlegungen zweier recht bekannter britischer politischer Denker in Verbindung gebracht. Einer war Henry St. John Viscount Bolingbroke, der andere, bekanntere, der schottische Philosoph David Hume, schrieb ein vielgelesenes Essay mit dem Titel Of Public Credit. Darin formulierte Hume eindrücklich, entweder die Nation wird die Schulden vernichten oder die Schulden werden die Nation vernichten. Bei der Auseinandersetzung mit den Ursprüngen der Französischen Revolution interessierte mich unter anderem die Perspektive, dass eine Regierung ihre Schulden einfach nicht bedienen kann und die Auswirkungen im Kontext der politischen Auseinandersetzung in Frankreich von 1787 bis 1789.
It's possible for a government to simply default on its debt and think through the implications of that in the context of the political arguments that happened in France from 1787 to 1789. Many, many people speculating about the future in the second half of the 18th century predicted that there would be a very bloody and violent revolution arising in the main from this problem of the relationship between public debt and the distribution.
Viele Menschen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts über die Zukunft spekulierten, sagten eine sehr blutige und gewalttätige Revolution voraus, die hauptsächlich aus dem Problem des Zusammenhangs zwischen Staatsverschuldung und Steuerverteilung und den daraus resultierenden Spannungen zwischen Gleichheit und Ungleichheit resultieren würde. Das bekannteste Beispiel hierfür aus der der Zeit der Französischen Revolution ist das 1790 veröffentlichte Buch von Edmund Burke, Betrachtungen über die Revolution in Frankreich. Burke sagte voraus, dass alles böse enden würde. Es würde, sagte er, in Feuer und Blut enden. Am häufigsten und eindringlichsten tat dies Rousseau. Er sagte ständig eine gewaltsame Revolution voraus, vergleichbar also mit der, die zum Niedergang und Fall des Römischen Reiches geführt hatte. Und viele, viele Menschen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts spekulierten, dass die moderne Welt mit all ihren Kriegen, Schulden und der damit verbundenen Instabilität wahrscheinlich denselben Weg gehen würde wie das Römische Kaiserreich über 1000 Jahre zuvor. Die Zukunft sah also in gewisser Weise ziemlich düster aus, nicht nur in Frankreich und nicht nur zur Zeit der Französischen Revolution. Man ging davon aus, dass die moderne Welt den Bach unterging. Das ist meiner Meinung nach ziemlich wichtig, denn man dachte 1790 oder 1791 nicht plötzlich, oh mein Gott, die Dinge entwickeln sich in eine Richtung, die wir noch nie vorhergesehen hatten. Sie neigten eher zu der Annahme, dass die Dinge in eine Richtung gingen, die viel zu viele Menschen auf viel zu dramatische und reißerische Weise vorhergesehen hatten.
They were more inclined to, I think that things were going in a direction that far too many people had foreseen in far too dramatic and lurid ways.
Und damit kommen wir zu Themenblock Nummer 4. Innovation und Zukunft, der Weg aus der Stagnation. Wir haben gesehen, Schulden schaffen kein nachhaltiges Wachstum. Wachstum kommt durch Innovation. Aber genau da hakt es in Europa. Wir werden von den USA und China zunehmend abgehängt, besonders bei der künstlichen Intelligenz. Doch woran liegt das? Oliver Kost und Jan Kuertanlem lieferten in Folge 280 eine ernüchternde Erklärung. Es sind die Kosten des Scheiterns.
We started working on this issue on the basis of 25 years of experience in tech on both sides of the Atlantic.
Wir haben mit der Arbeit an diesem Thema auf Grundlage von 25 Jahren Erfahrung im Technologiebereich auf beiden Seiten des Atlantiks angefangen. Und was wir in diesen Jahren entdeckt haben, sind zwei Faktoren, die Behörden oder Ökonomen normalerweise nicht wirklich bekannt sind. Der erste Faktor ist, dass bei einem Scheitern in Europa die Kosten für die Entlassung der Teams, die man für ein sehr großes Projekt ja eingestellt hat, 10-mal höher sind als die Kosten im Rest der Welt. Das ist also viel teurer, ein Projekt in Europa zu stoppen, als in den USA oder in China oder in Indien. Der zweite Faktor, den wir bei der Arbeit mit Google, Amazon und Microsoft erkannt haben, ist, dass diese Unternehmen ständig mit Risiken investieren. Sie starten also regelmäßig Projekte, die eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 20% und eine Misserfolgswahrscheinlichkeit von 80% haben. Dieses sehr hohe Risiko ihrer Projekte ermöglicht es ihnen, disruptive Innovationen hervorzubringen. Nehmen Sie den Geschäftsplan für die Entwicklung eines neuen Projektes in einem großen Konzern. Sie investieren beispielsweise 10 Millionen in ein Projekt. Sie haben Erfolg. Es steigert den Wert Ihres Unternehmens um 80 Millionen. Wenn Sie in den USA scheitern, haben Sie 10 Millionen verloren. Aber wenn Sie in Europa scheitern, haben Sie 10 Millionen verloren und müssen die Kosten für die Umstrukturierung der Teams tragen, die Sie für dieses Projekt eingestellt haben. Und das sind zusätzlich zu den 10 Millionen noch einmal 17. Wenn Sie in 4 von 5 Fällen scheitern, sind die Umstrukturierungskosten der gescheiterten Projekte höher als die Wertsteigerung des erfolgreichen Projektes. Insgesamt haben Sie also in Europa Geld verloren, während Sie in den USA Geld verdient haben. Und deshalb investieren große Konzerne problemlos Hunderte von Milliarden in den USA und nur sehr geringe Beträge in Europa. Und deshalb investiert China heute doppelt so viel in Technologie mit großen Konzernen wie ganz Europa. Das Problem, das Kernproblem, ist also die Rentabilität von Investitionen mit hohem Risiko in Europa. Das funktioniert nicht. Man sollte es einfach nicht tun.
Professor Karl-Benedikt Frey aus Oxford lieferte dann im Oktober in der Folge 334 eine weitere Erklärung. Es mangelt an Freiheit und an der Größe des EU-Binnenmarktes. Frey war aber nicht nur skeptisch bezüglich der Innovationsfähigkeit in Europa und in den USA, sondern auch in China. Er bezweifelte, dass das chinesische Modell wirklich überlegen ist.
Most of the
Bei den meisten Technologien, bei denen China jetzt gut ist, haben sie nicht die 0-1 Innovation in den Bereichen Solar, Elektrofahrzeuge, KI oder Halbleiter verbracht. Es ist eigentlich ziemlich ähnlich wie in Japan. Ich meine, es ist so, dass China Produktionsprozesse perfektioniert, Kosten senkt und auf diese Weise einen größeren Marktanteil erobert. Die Innovation in China, die Art, also bahnbrechende Innovationen, wird meiner Meinung nach manchmal überbewertet.
Und wann kann staatliche Industriepolitik erfolgreich sein? Frei nennt klare Voraussetzungen. Sie funktioniert am besten bei technologisch bereits ausgereiften Sektoren mit klaren Zielen, nicht aber in sich schnell entwickelnden Feldern wie der künstlichen Intelligenz. Also, ausgereift und klar funktioniert, sobald es unsicher ist, funktioniert es nicht.
Wenn die Technologie relativ ausgereift ist, dann hat man ein klares Ziel, was zu tun ist. Wenn sich die Technologie sehr schnell entwickelt, ist es schwer, Industriepolitik zu betreiben. Halbleiter waren eine viel schnelllebigere Industrie, ebenso wie KI. Nehmen wir mal an, die Europäer bündelten ihre Ressourcen und investierten in alles, was zur Entwicklung großer Sprachmodelle gehört.
Semiconductors were much more fast-moving industry, as is AI. And so let's say Europeans pool resources together and invest in everything that, you know, goes into building large language models. Maybe the future is small language models. Maybe the future of AI is not.
Vielleicht liegt die Zukunft in kleineren Sprachmodellen. Vielleicht liegt die Zukunft der KI überhaupt nicht in Sprachmodellen. Das Ziel in der KI bewegt sich also ständig. Und in diesem Kontext ist es viel schwieriger, Industriepolitik zu betreiben.
In that context.
Trotzdem gibt es natürlich Lichtblicke, auch in Deutschland. Es gibt Orte, wo Zukunft gemacht wird. Einer dieser Orte ist München. Professor Helmut Schönenberger von der Unternehmertum zeigte uns im Mai in Folge 296, dass wir es können, wenn wir Wissenschaft und Wirtschaft radikal vernetzen.
Wenn Sie jetzt die neue Bundesregierung beraten, was Sie wahrscheinlich auch sowieso machen, was sagen Sie denen denn?
Sehr konsequent eben die Kommerzialisierung aus der Forschung vorantreiben. Wir geben ja als Land ungefähr ähnlich viel aus im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt wie die Amerikaner für Forschung. Wenn es dann aber darum geht, wirklich wachstumsstarke Unternehmen auszugründen, dann sind wir um Faktor 5 schlechter.
Mhm. Liegt aber vor allem im privaten Geld auch, nicht?
Genau, das ist eine Katastrophe. Also, dass aus unserer guten Forschung nur ein Fünftel der Wertschöpfung rauskommt. Und deswegen ist meine Empfehlung eben, dann lasst uns auf diesen Kommerzialisierungsteil schauen. Wie können wir denn diesen tollen Bestand an guten Wissenschaftlern und guten Forschungsergebnissen nutzen, damit da wirklich skalierbare Themen rauskommen? Und das heißt halt, einerseits diese Startup-Factories zu gestalten, dann hätten wir 10 weitere starke Standorte um deutsche Universitäten herum, in dem ein klarer Prozess, ein klarer Kümmerer da ist, um dann die Menschen, also diese Wissenschaftlerinnen, die Studierenden eben auf ihren Weg zur Gründung zu begleiten. Da muss nicht jeder den gleichen Fehler machen, sondern einfach miteinander voneinander lernen und das Ganze halt viel effizienter und viel schneller machen. Das ist das eine. Und das zweite ist dann mit der lokalen Unternehmerschaft, mit den lokalen Wertschöpfungsketten das Ganze zu verheiraten. Jeder sagt, der Schatz von Deutschland ist der Mittelstand. So ist es ja auch. Nur wenn der Mittelstand nicht mit der nächsten Generation zusammenarbeitet, dann nützt uns das alles nichts. Und das dritte große Thema ist das Thema Wachstumskapital. Wir brauchen halt, um wirklich Weltmarktführer zu bauen, braucht's halt normalerweise 100 Millionen Euro oder 500 Millionen oder in manchen Fällen auch 1 Milliarde Euro, also wenn man Fusionskraftwerke beispielsweise bauen möchte. So, und da fehlt es momentan eben am Kapitalmarkt in Deutschland, Europa, und der muss gestärkt werden, damit eben diese Finanzierungsquellen auch für die sogenannten Scale-Ups, also die Wachstumsunternehmen aus Deutschland und Europa stattfindet.
Also wenn ich Ihnen so zuhöre, denke ich mir immer so, eigentlich habe ich gar kein Problem. Wir haben qualifizierte Studenten, wir haben gute Universitäten, herausragende Universitäten, wir haben den Prozess zur Ausgründung, zumindest jetzt in München, aber demnächst auch in anderen Städten. Wir haben eigentlich auch Kapital. Aber trotzdem sitzen wir hier so beide so, ich glaube, Sie sind zu Recht stolz auf das, was Sie geschaffen haben. Zugleich sind wir gemeinsam wie frustriert darüber, dass es nicht besser ist. Ich würde ganz gerne nochmal am Schluss nochmal rausarbeiten. 3 wirklich urgent to-dos.
Also ich glaube, erstmal, wir müssen alle mehr Gas geben. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, halt Neues zu wagen. Und dann braucht es erstmal gesellschaftlich auch die Breite der Bevölkerung, die das auch wertschätzt. Also wenn es diese Menschen gibt, die sich auf diesen innovativen Weg machen, dass das halt positiv gesehen wird und gewertschätzt wird. Und dann braucht es natürlich auch die Gatekeeper, die dann die Türen öffnen und sagen, okay, ihr bekommt diesen staatlichen Auftrag, ihr dürft in das Labor rein, ihr dürft die Maschine nutzen, ihr bekommt ein Investment und so baust du ein Ökosystem aus. Und positiv ausgedrückt, das Tolle ist, wir in Deutschland haben wir ja alles, um sofort loszulegen. Wir haben die richtigen Leute, wir haben die Infrastruktur, wir haben das Geld. Aber wir müssen halt loslegen. Und wenn wir da nicht den Weg gehen und die Leute nicht in die Puschen kommen, dann wird nichts geschehen.
Jetzt haben Sie 20 Jahre, machen Sie das, immer so über 20 Jahre. Wenn wir 20 Jahre in die Zukunft schauen, wo stehen wir?
Also für München bin ich extrem positiv, weil wir einfach, wie Sie vorhin gesagt haben, wir haben so eine Pipeline aufgebaut und die Erfolge sind in der Pipeline jetzt drinnen. Also die werden halt rausgepumpt und die Produktionsstraße läuft und die wird immer stärker und stärker. Deswegen bin ich auch so positiv und sage, hey, wir können das alle in Deutschland, weil wir es auch in München mit ja konsequenten Kochen hinbekommen haben. Aber es reicht halt nicht. Also wir werden nicht die ganze Welt und nicht ganz Deutschland beglücken können, sondern wir brauchen halt viele Geschwisterchen, die einen ähnlichen Weg gehen. Und wir haben es einfach mal ausgerechnet. Also wenn jedes Bundesland so eine Institution hätte wie die Unternehmertum mit einem ähnlichen Output, dann wären wir die oder zumindest eine der erfolgreichsten Startup-Nationen dieser Welt. Und da müssen wir halt hinkommen. Und das ist ein Rennen. Und Unternehmertum arbeitet hart und wir wachsen jedes Jahr rund 25%. Das heißt also, alle 3 Jahre verdoppeln wir uns, alle 10 Jahre verzehnfachen wir uns. Und das ist die Geschwindigkeit, wie wir vorangehen und der Wettbewerb vorangeht. Und so müssen die anderen auch laufen oder sogar ein bisschen schneller, weil die ein bisschen hinter uns her sind. Und den Fist braucht man wieder in Deutschland, dann haben wir alles und dann haben wir eine super Zukunft, eine super Gesellschaft. Es hindert uns nichts daran, außer wir selber und deswegen müssen wir es halt packen.
Das ist der Geist, den wir in Deutschland brauchen. Kommerzialisierung, Skalierung und vor allem auch Mut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke, 2025 war ein erneuter Weckruf für uns in Europa, für uns in Deutschland. Wir haben gesehen, dass die alten Gewissheiten, billige Energie, Schutz durch die USA, ewiges Exportwachstum nicht mehr tragen. Wir haben gesehen, dass Schulden keine Lösung sind, sondern das Problem perspektivisch vergrößern. Aber wir haben auch gesehen und gehört, es gibt durchaus Lösungen. Es gibt Konzepte für eine bessere Verteidigung, für mehr Innovation und für einen effizienteren Staat. Die Ideen liegen auf dem Tisch, das Wissen ist da. Was fehlt, ist oft nur der Mut zur Umsetzung. In diesem Sinne sollten wir alle gemeinsam hoffen, denke ich, dass 2026 ein besseres Jahr wird. Ein Jahr wird, in dem in Deutschland die nötigen Reformen angepackt werden und wir uns die Zukunft sichern. Ich persönlich hoffe, dass mein Podcast im vergangenen Jahr dazu beigetragen hat, die wirtschaftspolitische Debatte ein Stück weit zu versachlichen und die wesentlichen Punkte in den Vordergrund zu bringen. Wenn schon nicht in der Politik, dann hoffentlich in Ihrem Umfeld, wenn Sie mit Freunden, Familie und Kollegen über wirtschaftliche Fragestellungen diskutieren. An dieser Stelle, in der letzten Folge des Jahres 2025, möchte ich mich bei Ihnen, liebe Hörer und Hörer, ausdrücklich sehr, sehr herzlich für Ihre Treue, für Ihre vielen Zuschriften, für Ihre Kritik und auch für Ihr Lob bedanken. Bleiben Sie BTO-neugierig, bleiben Sie BTO-kritisch. Mir bleibt an dieser Stelle nur Ihnen allen alles Gute für das neue Jahr 2026 zu wünschen. Die kommende Folge gibt es am 4. Januar 2026. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.